und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und in der heutigen Folge wollen wir einmal nicht über ein typisches Trendthema aus der digitalen Welt sprechen, oder vielleicht doch, sondern über den Einfluss der Digitalisierung auf den Menschen. Das Thema ist ja insgesamt kein so ganz neues Thema und es gibt auch zahlreiche Studien dazu, die grundlegende Veränderungen durch die Digitalisierung im Privatleben, Arbeitsleben oder auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen aufzeigen. Ich denke aber trotzdem, dass es lohnenswert ist, dieses Thema nochmal ein bisschen tiefer zu beleuchten und das Ganze auch mit einer Expertin zu diskutieren. Wir wollen uns dabei vor allen Dingen so ein bisschen auf das ganze Thema Arbeitsleben fokussieren und auch darüber sprechen, welchen Einfluss eigentlich die Digitalisierung auf die Arbeitswelt, auf den Arbeitsalltag, auf Routinetätigkeiten, auf Problemstellungen, die durch die Digitalisierung in Unternehmen vielleicht immer komplexer werden, insbesondere durch die zunehmende Vernetzung und auch die Geschwindigkeit, die dadurch in Unternehmen entsteht, aber vielleicht auch durch neue Arbeitsformen, Stichwort New Work, oder eben immer mehr digitalisierte Prozesse und Automatisierung, die wir in Unternehmen haben. Viele Mitarbeiter kämpfen mit diesen Veränderungen, insbesondere fremdeln aber vor allen Dingen auch Führungskräfte sehr häufig mit dieser veränderten Situation, mit ihrer Rolle, aber auch mit dem Zwiespalt zwischen Selbst- und Fremdanspruch. Und genau darüber möchte ich heute mit einer Expertin sprechen und dazu freue ich mich sehr, Stefanie Schaffner ins Studio eingeladen zu haben. Stefanie war viele Jahre in der Wirtschaft für internationale Unternehmen tätig, unter anderem für Lufthansa, auch für Softwareunternehmen. Das heißt, sie kennt die Arbeitswelt sehr, sehr gut. Sie ist aber gleichzeitig auch Autorin von zahlreichen Podcasts, Artikeln und auch Gastauftritten in Live-Shows. Sie wurde 2020 für den Digital Female Leader Award in der Kategorie Health nominiert und in dem letzten Jahr von Thinkers360 unter die Top 10 der Thought Leaders weltweit in der Kategorie Health and Safety gewählt. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass Stefanie die Zeit gefunden hat. Und ja, hallo Stefanie, schön, dass du da bist hier in meinem virtuellen Studio.
Hallo André, ich freue mich, bei dir zu Gast zu sein.
Stefanie, vielleicht steigen wir mal mit einer, in Anführungszeichen, einfachen Frage ein. Wie hat sich denn aus deiner Sicht heraus die Rolle der Führungskräfte im Kontext der Digitalisierung in den letzten Jahren verändert?
Ja, die Anforderung an die klassischen Führungskräfte hat sich komplett geändert, ist meine Einschätzung. Von dem patriarchalischen Führungsstil und den klassischen Führungsstilen weg zu ein bisschen Mentorship und Coaching ist mein Eindruck. Und das wird auch im Kontext von Organisationen und Unternehmen immer wichtiger, eben die unterstützende Rolle zu spielen und inne zu haben und die Mitarbeitenden eben das Beste aus ihnen herauszuholen.
Ist das dein Eindruck, dass das ist, was man gemeinhin so machen sollte, oder ist das das, wo die Unternehmen schon sind?
Teilweise sind die Unternehmen da schon heute. Das sind natürlich Vorzeigeunternehmen. Ich möchte jetzt keine einzelnen nennen, aber es gibt wirklich sehr fortschrittliche Organisationen und Unternehmen, die das leben und umsetzen und bei denen der Mitarbeitende eine zentrale tragende Rolle spielt und dessen mentale Gesundheit eben auch. Und teilweise gibt es natürlich noch Unternehmen, wo es da Raum zu Verbesserungen gibt. Das haben wir natürlich auch. Also viele kleine und mittelständische Unternehmen, da wird noch nichts in dieser Hinsicht umgesetzt. Und die Global Player setzen da schon sehr viel um.
Du hast gerade das Stichwort mentale Gesundheit genannt. Welche Rolle spielt denn das Unternehmensumfeld für die mentale Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Die Unternehmenskultur spielt eine enorme Rolle in Bezug auf die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden. Ist die Unternehmenskultur so geprägt, dass ich permanent den Eindruck habe, ich müsste nach 18 Uhr noch abliefern oder ich müsste in meinem Jahresurlaub permanent erreichbar sein, hat es natürlich einen sehr negativen Einfluss auf meine mentale Gesundheit und auf meine Mitarbeiter, weil alle die Einstellung haben, meine Führungskraft oder mein Teamleader tut dies, also muss ich das auch tun. Und wenn eine Unternehmenskultur geprägt ist von einer gesunden Kultur, ich nenne es immer Healthy Work Environment, und dann ist das eine ganz andere Sache, wie wenn ich in einem Unternehmen bin, in dem permanent ein Meeting das andere jagt und die Meetings durchgetaktet sind, ohne Pausen und so weiter und so fort.
Das heißt, die Unternehmen selber, also dann die Unternehmensführung, kann aus deiner Sicht auch sehr viel dazu beitragen, dass die mentale Gesundheit der Mitarbeiter erhalten bleibt.
Definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Unternehmensführung prägt die Unternehmenskultur und das hat, wie gesagt, einen enormen Einfluss auf die mentale Gesundheit.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, oder so klang das zumindest für mich raus, es gibt einen gewissen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Amerika und dem Rest der Welt oder sagen wir mal vielleicht Europa. Was machen denn die Amerikaner so viel anders als wir an der Stelle?
Da ist es natürlich auch so, dass es nicht jedes Unternehmen lebt und Vorbild dafür ist. Aber zum Beispiel in UK ist es also politisch verankert, dass Mental Health, also die Fürsorgepflicht, liegt beim Arbeitgeber. Und das ist auch tatsächlich in den Gesetzen in UK so verankert. Und das müsste bei uns eben auch Teil der Gesetzgebung werden, in der Politik stärker gewichtet werden. Und natürlich haben die Unternehmen in Deutschland auch Fürsorgepflicht, aber es wird nicht wirklich so stark gelebt. Es wird viel im Nachgang gemacht, wenn der Mitarbeiter einen Zusammenbruch hatte und ein tatsächliches Burnout hatte, dann wird viel gemacht und dann wird groß aufgeschrien. Aber im Vorfeld, um das Ganze zu vermeiden, da passiert noch sehr wenig im Großen und Ganzen.
Also das heißt, bei uns steht mehr die Nachsorge im Fokus, während in anderen Ländern, du hattest gerade UK genannt und vorhin USA, mehr die Prävention im Vordergrund steht.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Als Führungskraft habe ich ja ein Stück weit auch die Aufgabe zu beobachten, wie meine Mitarbeiter sich verhalten und vielleicht auch frühzeitig zu identifizieren oder zu erkennen, ob es irgendeine Prävention gibt, die helfen könnte, dass meine Mitarbeiter eben nicht vielleicht in einen Burnout hineinlaufen. Und dazu gehört ja auch so ein bisschen emotionale Intelligenz, vielleicht Empathie, die man benötigt als Führungskraft. Ich muss auf meine Mitarbeiter genauer schauen. Ich muss auch nah dran sein natürlich. Aber gerade in der digitalen Welt, und das haben wir jetzt ja, ich möchte das Thema nicht unbedingt strapazieren, aber gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja gemerkt, dass man schon so ein bisschen auch von den Mitarbeitern wegrückt dahingehend, dass man einfach nicht mehr permanent dabei ist. Das heißt also, man erlebt sie nicht mehr in den Situationen zwischen den Meetings, die ja oft sehr, sehr wichtig sind, auch für um ein vollständiges Bild zu erhalten, ja, wie meine Mitarbeiter sich eigentlich fühlen und wie sie, sagen wir mal, außerhalb der Meetings sich auch verhalten. Hat sich das geändert jetzt durch die digitale Welt und ist das ein Problem oder kann man dagegen oder gibt es Dinge, die man dafür oder dagegen tun kann?
Ja, ist ein super Thema. Dazu hatte ich auch während der zahlreichen Lockdowns, die wir in Deutschland hatten, einen ganz interessanten Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht. Also remote führen musste ja im Kontext der Lockdowns erstmal gelernt werden. Klar, wir kommen aus der Softwarebranche, aus dem IT-Umfeld. Wir sind es gewohnt, remote zu arbeiten und auch remote zu führen. Nicht jeder ist es gewohnt und es muss erstmal ein Umdenken stattfinden und ein Andersarbeiten. Nur weil meine Mitarbeiter nicht mehr um die Ecke im Büro sitzen, heißt es nicht, dass sie nicht arbeiten. Remote führen bedeutet auch, dass ich mich nicht nur zu einem Zoom-Meeting, zu einem Sure-Fix oder zu einem Thema mit den Mitarbeitenden austausche, sondern dass ich mich tatsächlich auch mal zu einem Sure-Fix, wie geht es dir überhaupt, verabrede, zu einem Kaffee-Zoom oder sonstiges und dann auch wirklich hinhöre als Führungskraft, was beschäftigt denn den Mitarbeiter momentan? Wir hatten die Situation mit dem Homeoffice, wir hatten teilweise Homeschooling für die Kinder in Deutschland, in anderen Ländern auch. Da gab es doppelt, dreifach und mehrfach Belastungen für die Mitarbeiter und es musste zugesehen werden, dass sie die Arbeit trotzdem bewältigen können. Und da muss ich eben die Empathie besitzen und das Fingerspitzengefühl als Führungskraft und mich auch mal wirklich mir die Zeit nehmen für den Einzelnen und mich hinsetzen und wenn es auch ein Telefonat ist und hinhören, wie geht es dir jetzt gerade in der Situation? Was können wir machen? Was können wir besser machen? Wie können wir dich unterstützen? Und das sind einfach eben die Dinge, das kann nicht gelernt werden. du kannst einem Menschen viele, viele Hard Skills beibringen, aber eben diese emotionale Intelligenz und Empathie, das ist nicht trainierbar. Und da hat sich jetzt auch meines Erachtens die Spreu vom Weizen getrennt. Und da haben sich auch gute Führungskräfte, konnten das adaptieren und weniger talentierte Führungskräfte, was den Bereich Mitarbeiterführung betrifft, die haben eben das Gefühl gehabt, ihre Mitarbeitenden zu verlieren. Das ist aber nicht nötig. Also wie gesagt, wenn man am Mitarbeitenden dran ist und sich da mal ein Ohr für nimmt, weil auch das ist Führung, dann ist auch Remote-Führung generell möglich.
Okay, danke für die Einschätzung. Dann vielleicht noch zu einer letzten Frage. Was kann ich denn als Führungskraft oder fassen wir den Rahmen jetzt mal ein bisschen weiter, als Mitarbeitender in einem Unternehmen tun, wenn ich das Gefühl habe, ich muss einfach dieser Digitalität entkommen, ich muss irgendwie oder ich bin vielleicht am Rande von dessen, was man ein Burnout ist oder was ein Burnout darstellt, weil wahrscheinlich, so ist meine Einschätzung, ist dieses Level bei allen auch anders. Ja, jeder hat ja ein unterschiedliches Stresslevel, jeder geht anders mit bestimmten Situationen um, was den einen stresst vielleicht den anderen nicht und umgekehrt. Also was kann ich als Führungskraft, aber auch als überhaupt generell Mitarbeitender in einem Unternehmen tun, um so ein bisschen dem zu entkommen?
Boah, da gibt es tausende Ansätze. Also,
also vielleicht so ganz einfache Dinge, die für jeden ganz einfach nachvollziehbar und vielleicht auch anwendbar sind.
Ja, das beginnt erstmal bei der Unternehmenskultur. Meistens ist es ja die Kultur, die das Unternehmen hat.
Aber an der Kultur kann ich ja nur bedingt was ändern.
An der kannst du selbst als einzelner Mitarbeiter oder als Führungskraft wenig ändern. Aber wenn du in der Führungsposition bist, kannst du deine Art von Führen ändern und kannst deine Art von, wie du Meetings gestaltest, wie du Arbeitszeiten vorlebst und so weiter. Es ist zum Beispiel auch, jeder Einzelne hat ja einen Impact auf das, was in unserem Arbeitsumfeld passiert. Und selbst als Mitarbeitender, also wenn ich E-Mails permanent nach 18 Uhr verschicke, vermittle ich das Gefühl an meine Kollegen und Mitarbeiter, dass sie die danach vielleicht auch noch beantworten müssen. Oder wenn ich permanent Meetings takte, ohne Pause und die in einem zum Beispiel in einem Stundenzeitraum anlege. Es gibt viele Unternehmen und Organisationen, die jetzt dahergehen und 60 Minuten Meetings auf 40 Minuten reduzieren, 30 Minuten Meetings auf 20 Minuten reduzieren und vielleicht auch hinterfragen, ist dieses Meeting generell nötig oder können wir auf dieses Meeting verzichten, auf die Häufigkeit der Meetings und so weiter. Dann kann man hergehen im täglichen Arbeitskontext und die Meetings mindful beginnen. Das heißt, alle setzen sich erstmal 5 Minuten hin, die Handys werden überhaupt nicht in die Hand genommen während eines Meetings und dann wird erstmal 5 Minuten tief durchgeatmet, konzentriert und dann ist auch jeder hier in diesem Meeting jetzt da, konzentriert auf das, was dann die nächsten 20, 30 Minuten passiert in diesem Raum oder in dieser Konferenz. Und wenn ich da
mal einspringen darf, du hattest mir im Vorfeld gesagt, es gibt auch ein paar ganz einfache Dinge, die im Grunde genommen jeder beherzigen kann, nämlich zum Beispiel mehr Zeit in der analogen Welt zu verbringen. Also einfach mal das Handy weglassen abends oder tagsüber nicht noch auf das private Handy gucken, wenn man sowieso schon viel am beruflichen Handy hängt.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Digitalisierung macht ja auch vieles schneller. Sie macht Arbeitsprozesse schneller. Vor 5 bis 10 Jahren kamen Anfragen noch per Fax oder per Post oder sonstiges rein. Und heute haben wir die E-Mail und man hat das Gefühl, teilweise, es geht mir ja selbst nicht anders, wenn ich nicht aufpasse, man hat das Gefühl, man muss die E-Mail innerhalb von 20 Minuten beantworten. Und das ist halt teilweise nicht möglich und man muss bei sich selbst ist die größte Herausforderung ansetzen. Und schauen, priorisieren, wie wichtig ist das Thema jetzt und muss ich tatsächlich mein ganzes Postfach bis zum Arbeitsabend abgearbeitet haben. Und es ist auch manchmal gut, nur 80% zu geben. Und ja, wie du sagtest, wir brauchen den Ausgleich in der analogen Welt. Das heißt, so viel wie möglich in die Natur gehen, so viel wie möglich Alternativen schaffen, Hobbys haben, raus, meinetwegen aufs Fahrrad setzen, wandern gehen oder ins Fitnessstudio, was eben einem Spaß macht, joggen gehen, Freunde treffen, der soziale Kontext. Es gibt ja Menschen, die sozial auch nur noch über die digitale Welt kommunizieren. Das heißt, die findet man wahrscheinlich in der Metaverse oder die findet man auf Social Media viel, aber deren wahres Leben spielt sich eben sehr wenig im analogen Kontext ab. Und das ist halt gefährlich. Man sollte halt die Balance zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt halten können.
Okay. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Du hast mir am Anfang mal gesagt, digitaler Burnout, den Begriff, den gibt es eigentlich gar nicht. Ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil der Burnout passiert natürlich analog bei mir als Mensch und nicht sozusagen digital. Die Digitalisierung ist vielleicht ein Verstärker oder etwas, was das Ganze unterstützt, ja, aber trotzdem finde ich den Begriff digitaler Burnout gar nicht so schlecht. Aber vielleicht hast du ja nochmal einen besseren Begriff irgendwann dafür, wie man das irgendwie besser unterlegen kann. Ja, vielleicht zum Schluss noch, ich meine, du hast ja jetzt gerade schon ganz viele Tipps gegeben, was man machen kann. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, ich möchte mich jetzt als Zuhörer nochmal weiter mit dem Thema beschäftigen. Ja, schau doch mal da rein oder, weiß ich, lies mal dies.
Ja, also wen das Thema weiter interessiert, dem kann ich gerne mal die 12 Stufen des Burnouts zuschicken. Da kann man sich selber mal so einschätzen, wo man denn gerade steht, weil es beginnt, wie du schon sagtest, bei jeder Person anders und jeder hat ein anderes Stressempfinden. Aber ich kann euch nur sagen, liebe Zuhörer, es beginnt früher, als wir denken. Und wir haben 12 Stufen des Burnouts laut Freudenberger und North. Und bis Stufe 7 kann man präventiv einwirken. Ab dann ist es eine Abwärtsspirale. Und wir haben uns alle schon mal bis Stufe 4 bis 5 befunden. Und es ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Aber jeder geht damit anders um. Und jeder findet seinen eigenen Weg, um eben seinen Stress zu regulieren und sein Cortisol-Level zu senken.
So, bevor wir uns jetzt verabschieden, vielleicht doch noch ein allerletzter Punkt, der mir durch den Kopf schießt. Aus meiner beruflichen Erfahrung heraus habe ich immer wieder wahrgenommen, dass viele Unternehmen die Prävention oder auch den Umgang mit diesen Themen nicht so wirklich ernst nehmen. Das ist meine persönliche Einschätzung jetzt, weil man immer so ein bisschen den Eindruck hat, es werden Veranstaltungen gemacht, es werden Dinge in irgendeiner Weise publiziert in die Belegschaft hinein, aber das wirkt alles so ein bisschen alibimäßig. Also man hat nie so das Gefühl, dass das Unternehmen auch wirklich bereit ist, auch hinein zu investieren in solche Themen. Und damit meine ich eben nicht nur, wir machen jetzt mal irgendwie so einen Impulsvortrag oder wir laden mal irgendjemand ein, der was dazu erzählt, sondern auch wirklich mit den Menschen zu arbeiten und ihnen dabei auch zu helfen, frühzeitig zu erkennen, wo sie eigentlich stehen oder auch ihr Umfeld anders zu beobachten, als man es vielleicht üblicherweise tut. Ist das auch so dein Eindruck oder täusche ich mich da?
Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Das ist, ich weiß nicht, ob ich es angemerkt hatte, viele Unternehmen geben, wie du sagtest, alibimäßig ihren Mitarbeitenden Unterlagen an die Hand oder Kratzen an der Oberfläche. Das gibt es mit Sicherheit verschiedene Gründe. Ein Grund könnte sein, beziehungsweise ist mir auch schon so begegnet in den letzten Jahren, dass Führungskräfte ja häufig die Entscheider sind, die so einen Workshop für gut befinden oder eben sagen, Burnout, das gibt's bei uns nicht, das haben wir nicht bei uns in der Organisation. Und das spielt vielleicht auch eine Rolle, wie ich selbst dem Thema gegenüberstehe. Bin ich offen für Prävention und bin ich offen für das Thema mentale Gesundheit oder bin ich da überhaupt gar nicht offen dafür und habe mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt? Das spielt die eigene Einstellung zu den Themen auch eine enorme Rolle. Und wenn auf Entscheiderebene da kein Verständnis dafür ist, dann ist es schwierig, diese Dinge in Organisationen reinzutragen und dann auch tatsächlich zu den Teams, wo es nötig wäre, um mit den Teams zu arbeiten.
Okay. Stefanie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so eloquent auf die Fragen geantwortet hast. Wir haben ja doch lange gebraucht, bis wir hier zusammengefunden haben. Umso mehr freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dafür also nochmal vielen Dank. Und die ein oder andere Information packen wir wie immer in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich, wir uns von den Zuhörern. Und ja, nochmal vielen Dank dafür. Bis dann. Tschüss.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.